SWR 2 Essay.
Im dritten Teil des Spoken Essay über das Fallen geht es einmal mehr um die Bewertungen des Fallens. Unsere Kultur ist geprägt von reaktionären und immer wieder reaktivierten Oppositionen. Oben, unten, heilig, verdammt, Engel, Teufel. Nioff und Rücker plädieren für eine größere Gelassenheit gegenüber diesen Oppositionen und führen sie im letzten Teil ihres Spoken Essays vor. Eine fröhliche Artistik des Fallens. Hören Sie Fallen artistisch. Spoken Essay mit Rainer Nioff und Sven Rücker. Regie Nicole Paulsen. Mein Name ist Michael Lissek. Sie hören den Essay auf SWR 2.
Ich habe mich schon an diesem Punkt gesehen, schon keine Ahnung wie oft.
Alter, hört's mir auf.
Fressen Katzen gern Spatzen, fressen Katzen gern Spatzen.
Gefrorene Tropfen fallen.
Zum dritten Mal treffen wir uns heute, um über das Fallen zu reden. Und im lateinischen Wort für Fallen, cadere, steckt nicht nur das Hinfallen oder das Sterben, sondern auch cadentia, das ist die günstige Gelegenheit oder die Chance. Also hoffen wir, dass wir eine Chance finden, das Fallen nicht nur als Zumutung, als Verletzung zu verstehen, sondern auch einige glückliche Aspekte des Fallens auffinden zu können. Und da haben wir einen wunderschönen Text gefunden, mit dem wir beginnen möchten.
Und zwar handelt es sich um Alice im Wunderland von Lewis Carroll, 1865 geschrieben. Die Passage beginnt wie folgt. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts. Ehe Alice noch den Gedanken fassen konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel, wie es schien, in einen tiefen, tiefen Brunnen. Entweder musste der Brunnen sehr tief sein oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte Zeit genug, sich beim Fallen umzusehen und sich zu wundern, was nun wohl geschehen würde. Zuerst versuchte sie hinunterzusehen, um zu wissen, wohin sie käme, aber es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie mit Küchenschränken und Bücherbrettern bedeckt waren. Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift »Eingemachte Apfelsinen«. Aber zu ihrem großen Verdruss war es leer. Sie wollte es nicht fallen lassen aus Furcht, jemanden unter sich zu töten, und es gelang ihr, es in einen anderen Schrank, an dem sie vorbeikam, zu schieben. »Nun«, dachte Alice bei sich, »nach einem solchen Fall werde ich mir nichts daraus machen, wenn ich die Treppe hinunterstolpere. Wie mutig sie mich zu Hause finden werden. Ich würde nicht viel Redens machen, wenn ich selbst von der Dachspitze hinunterfiele.« »Hinunter, hinunter, hinunter«,
hinunter
wollte der Fall denn nie enden.
»Hinunter, hinunter«, wollte denn der Fall nie enden. »Wie viele Meilen ich wohl jetzt gefallen bin«, sagte sie laut. »Ich muss ungefähr am Mittelpunkt der Erde sein. Ob ich wohl ganz durch die Erde fallen werde? Wie komisch das sein wird, bei den Leuten herauszukommen, die auf dem Kopfe gehen. Die Antipathien, glaube ich. Aber natürlich werde ich sie fragen müssen, wie das Land heißt. Bitte, liebe Dame, ist dies Neuseeland oder Australien?« Und sie versuchte dabei zu knicksen. »Denk doch, knicksen. Wenn man durch die Luft fällt, könntet ihr das fertig kriegen? Aber sie werden mich für ein unwissendes kleines Mädchen halten, wenn ich frage. Nein, fragen geht nicht. Aber vielleicht sehe ich es irgendwo aufgeschrieben. Hinunter, hinunter,
hinunter, hinunter, hinunter.« Sie konnte nichts weiter tun, also fing Alice bald wieder zu sprechen an. »Dina wird mich gewiss heute Abend recht suchen.« Dina war die Katze. »Ich hoffe, Sie werden Ihren Napf Milch zur Teestunde nicht vergessen. Dina, mies, ich wollte, du wärst hier unten bei mir. Mir ist nur bange, es gibt keine Mäuse in der Luft. Aber du könntest einen Spatzen fangen. Die wird es hier in der Luft wohl geben, glaubst du nicht? Und Katzen fressen doch Spatzen.« Hier wurde Alice etwas schläfrig und redete halb im Traum fort. Fressen Katzen gern Spatzen? Fressen Katzen gern Spatzen? Fressen Spatzen gern Katzen?
Fressen Katzen gern Spatzen? Fressen Katzen gern Spatzen? Fressen Spatzen gern Katzen?
Und da ihn niemand zu antworten brauchte, so kam es gar nicht darauf an, wie sie die Frage stellte. Sie fühlte, dass sie einschlief und hatte eben angefangen zu träumen, sie gehe Hand in Hand mit Dina spazieren und frage sie ganz ernsthaft: Nun, Dina, sage die Wahrheit, hast du je einen Spatzen gefressen? Da mit einem Male, plump, plump, kam sie auf einen Haufen trockenen Laubes und Reisig zu liegen. Und der Fall war aus. Alice hatte sich gar nicht wehgetan. Wir haben hier den seltenen Fall eines weichen Falles vor uns. Dieser Fall führt auch nicht in eine bösartige Außenwelt, sondern sie fällt nach innen. Sie ist zuerst in diesem Kaninchenbau und dann fällt sie diesen tiefen Brunnen hinab. Sie fällt also ins Innere der Erde hinein. Im eigentlichen Sinne des Textes fällt sie aber ins Innere ihres eigenen Bewusstseins hinein. Die Sprache wird auch immer schläfriger. Sie wird in gewisser Weise automatisch. Dieses Fressen Katzen gerne Spatzen wird wiederholt, wird dann umgedreht, sodass dann die Spatzen die Katzen fressen. Das Ganze reimt sich noch. Die Sprache wird sozusagen auch entleert, bleibt nur noch eine Hülle. Und auch das ist ein Zeichen dafür, dass das Unbewusste, in das man fällt, wieder hochkommt. Und natürlich die Geschichte von Alice im Wunderland so mit diesem Fall wunderbar eröffnet werden kann.
Fressen Katzen gern Spatzen, fressen Katzen gern Spatzen, fressen Spatzen gern Katzen.
Sehe ich ganz genau so. Im Laufe der Geschichte gibt es auch immer wieder sozusagen Reibungspunkte mit Autoritäten. Also es gibt schon eine gewisse Verängstigung. Also es ist jetzt nicht, wie Breton sich das wünschte, sozusagen der reine Glanz der Kindheit. Ein Leben ohne Bangen. Es gibt immer wieder böse Figuren, die Königin, die Herzogin, immer wieder familiare Orders, die gekreuzt werden. Aber sie werden auf eine sehr, sehr sanfte Weise gekreuzt und sie werden im Letzten verwendet. Ja, also sie werden umgewendet. Der Raum, in den Alice fällt, ist ein Korridor. Es geht in unterschiedliche Richtungen. Es ist nie eine Richtung, aber es ist auch kein Kreis. Es ist auch nicht eine endlose Addition von Irrwegen, sondern sozusagen immer ein Zurückkehren, Ausschweifen, Zurückkehren, Verteilen. Und sehr hübsch, finde ich, kann man auch in dieser Einleitung dann schon sehen, dass mit der Auflage der Bildung gespielt wird. Also es gibt immer die Option der Schule, die Option des Vaters, die Option der Familie, die Option der Bildung, die sagt, das wird so und so gesehen. Also wenn du durch die Erde fällst, wirst du bei den Antipoden rauskommen. Und immer werden diese Worte sozusagen leicht verschoben. Ja, auf einmal kommt man bei den Antipathien heraus. Ja? Oder aber, wie du das ja auch schon zitiert hast, du cats like bats, du cats like bats, du bats like cats. Also es gibt plötzlich Permutationen. Das Material wird auf einmal ein unklares Material. Ich bekomme eine Auflage von den Eltern, die ich anwenden soll, aber ich weiß gar nicht, worauf ich sie anwenden soll. Und das, worauf ich sie anwende, wird gar keinen Sinn mehr haben. Und der Text hat ein wundervolles Gleiten in sich. Also Carol war ja Stotterer und hatte einen sehr wackeligen Gang. Wir haben sozusagen Szenen, die vor sich hin stolpern. Aber in diesem Stolpern gibt es permanent seltsame Bewegungen, dass Worte sich ähneln, aber sich immer an die falsche Stelle setzen. Es gibt die Falle der Worte. Aber die Falle der Worte ist jetzt kein Unglück, sondern ist ein freudiges Gleiten zu Ähnlichkeiten. Irgendwie hießen die Gedichte so, irgendwie hießen die Lieder so und irgendwie hieß das so, was auf der anderen Seite der Erde war. Aber dadurch entdeckt sie, und ich glaube, das macht die Lust sozusagen dieses ganzen Textes aus, dass die Wörter sozusagen einen Körper haben. Und dass dieser Wortkörper zu anderen Richtungen führt. Ja, also normalerweise arbeitet man mit Homonymen oder mit Synonymen. Hier gibt es so eine Art Paranyme, also Antipode, Antipathie. Man hört richtig, woher es kommt und dass versucht wird, dieses Gesetz zu reproduzieren. Aber dann wird es doch abgeleitet und wird immer weiter in falsche Richtungen fließen. Und das den ganzen Text durch, bis am Ende sozusagen das Wort von Alice steht. Das alles ist ja hier nur ein Spiel, es sind Karten irgendwie, ne? Mich könnt ihr nicht schrecken.
Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift Orangenmarmelade. Aber zu ihrem großen Verdruss war es leer.
Was mir noch aufgefallen ist an der Stelle, ist die ungewöhnliche Verlangsamung. Also Alice fällt Und sie hat genügend Zeit, sich alles anzusehen, genügend Zeit, das Marmeladenglas aus dem Schrank zu nehmen und es später wieder einzustellen. Und ich glaube, diese Verlangsamung des Fallens entspricht einer inneren Erfahrung. Also deswegen fällt sie auch ins Innere. Weil wer jemals einen Unfall hatte, weiß, dass der Unfall natürlich extrem schnell vor sich geht. Aber dass in dem Augenblick eine relativ angstlose Wahrnehmung von allem drumherum stattfindet. Ich kann quasi den Raum wie in Zeitlupe, wie in diesen Ultrazeitlupen heute im Kino, holographisch mir ansehen von allen Seiten um mich herum. Und das ist genau das, was hier auch passiert. Das ist irgendwie eine seltsam transparente Erfahrung. Also das Bewusstsein wird nicht ausgeblendet, sondern das Bewusstsein wird verlangsamt, füllt sich und ordnet sich dann um. Und diese seltsame Erfahrung hat man sowohl literarisch als auch geradezu medizinisch dann wiedergefunden in etwas, was uns hier auch direkt betrifft, in einer Krankheit, die wir Fallsucht nennen und die wir besser unter dem Wort Epilepsie kennen. Und in diesem Wort Fallsucht ist zunächst einmal abgelegt, dass seltsamerweise dieser Fall, der uns Angst macht, offensichtlich auch mit einer gewissen Ekstatik aufgeladen werden kann. Und hören wir Fallsucht und Literatur, sagen wir natürlich sofort, ach ja, Dostojewski, ich erinnere, wie Mohammed oder wie Nero oder wie Napoleon der Erste litt auch Dostojewski unter Epilepsie. Und Dostojewski hat sozusagen in Anschluss an Alice in Wonderland einen Roman geschrieben, Der Idiot, nur 2 Jahre später, 1867. Und hat in einem Gespräch auch einmal gesagt, ihr seid alle gesunde Menschen, aber ihr ahnt nicht, was für ein Glück jenes Glück ist, dass wir Epileptiker in der Sekunde vor dem Anfall empfinden. Ich weiß nicht, ob diese Glückseligkeit Sekunden oder Stunden oder Monate währt, aber glauben Sie mir es aufs Wort, alle Freuden, die das Leben geben kann, würde ich dafür nicht eintauschen. Die Epilepsie hieß ja lateinisch Morbus Sacer oder Morbus Caducus, also die Fallkrankheit oder die heilige Krankheit, und galt als von den Göttern geschickt. Im Idioten hat Dostojewski gar einen Epileptiker ins Zentrum gestellt, sozusagen seiner eigenen Erfahrung. Und da wird dann dieser irgendwie transzendente Raum der epileptischen Fallerfahrung nochmal extrem ausgeweitet. Im Idioten heißt es, er erinnerte sich jetzt, dass es in seinen epileptischen Zuständen einen Moment gab, der dem Anfall unmittelbar vorausging, wenn er sich dieses Anfalls überhaupt bewusst wurde, wo inmitten der trüben, unklaren und verworrenen Stimmung, die ihn dann beherrschte, sein Denken sekundenlang hell aufflammte und alle Kräfte in ihm intensiv angespannt waren. Lebensgefühl und Selbstbewusstsein waren in diesem Augenblick unbeschreiblich erhöht. Verstand und Gefühl schienen klar und hell, alle Zweifel und alle Unruhe lösten sich und machten der Ruhe, einer unirdischen Ruhe voll Harmonie, Freude und Hoffnung, Platz und der Erkenntnis der letzten Dinge. Aber diese lichten Momente waren nur eine Vorahnung jener einen Sekunde, es dauerte nie mehr als eine Sekunde, in der dann der Anfall eintrat. Diese Sekunde aber war fürchterlich. Wenn er später in gesünderem Zustande über diese Sekunde nachdachte, sagte er sich oft, dass dieses ganze Aufleuchten eines höheren Bewusstseins und folglich auch des höheren Bewusstseins nur ein Krankheitssymptom sei, ein Aufhören des normalen Zustandes, also eigentlich gar kein höheres Sein, sondern eine niedere Lebensstufe. Diese unklare Kennzeichnung war ihm durchaus verständlich, wenn auch zu schwach erschienen. Er konnte nicht zweifeln, noch irgendeinen Zweifel daran zulassen, dass das tatsächlich Schönheit und Gebet und die höchste Synthese des Lebens sei. Waren es doch keine Halluzinationen von der Art, wie sie nach dem Genuss von Haschisch, Opium oder Alkohol die Seele befallen und verderben, die Vernunft vernichten und die nur eingebildet und künstlich sind? Das empfand er in einem gesunden Zustand ganz klar. Diese Augenblicke waren gerade die einer höchsten Anspannung des Selbstempfindens, wenn er sich überhaupt ein Wort dafür erfinden konnte, und zugleich eines unbeschreiblich erhöhten Lebensgefühls. Wenn er in dieser Sekunde, das heißt vor dem Anfall, noch sagen konnte, für diesen Moment könnte man sein ganzes Leben hingeben, so musste dieser Augenblick tatsächlich das ganze Leben wert sein. Aber für die Logik dieser Schlussfolgerung konnte er nicht einstehen, denn diese höchsten Augenblicke waren gefolgt von Stumpfheit, innerem Dunkel und Idiotismus. Bei Dostojewski wird eine Erfahrung von Ekstase beschrieben, die gleichzeitig als Erweiterung des Bewusstseins verstanden wird und die sich dadurch auszeichnet, dass es ein klares Bewusstsein ist. Offensichtlich hat Dostojewski seine eigenen epileptischen Anfälle und vor allem diese Augenblicke direkt vor dem Anfall, die man Aura nennt, besonders ausgeschrieben, sozusagen eine Sekunde, die das ganze Leben bedeutet, und festgestellt, dass im Gegensatz zu Drogen, in denen der Verstand, die Vernunft sozusagen ausgeschaltet wird, hier plötzlich ein Bewusstsein im Fallen, ein Bewusstsein eine Chance bekommt, etwas in ein fundamentales Licht zu tauchen. Das klingt etwas abstrakt, aber er wird sozusagen in den Charakter dieser Figur weiter hineinverlegt. Fürst Myschkin ist nicht nur jemand, der mit Kindern besonders gut kann und damit also mit Lewis Carroll besonders gut kommuniziert, sondern der in einem chinesischen Bewusstsein der Relativität alles auf der Welt so an sich herankommen lässt, wie es ist. Alles verstehen, nichts bewerten, nichts verurteilen, mit allem sich eins fühlen, weil alles, was ist, auch ich selber bin.
Was ich auch interessant finde, ist, dass dieser Moment, in dem die heilige Krankheit wieder ins Zentrum der literarischen Aufmerksamkeit bei Dostojewski rückt, ja eigentlich auch der Moment ist, in dem diese heiligen Krankheiten systematisiert und damit auch pathologisiert werden. Also das 19. Jahrhundert kennt ja diese großen Pathologien, also Kraft Ebing und sowas, der fängt dann ja an, Geisteskrankheiten zu systematisieren und überhaupt so ein pathologisches Profil zu erstellen, ja, von Symptomen, die auf Geisteskrankheiten hindeuten, die dann natürlich wieder behandelt werden müssen, um sowas wie Normalität herzustellen. Das Ziel ist da Normalität. Und in genau dem gleichen Augenblick, in dem diese Pathologisierung und wissenschaftliche Systematisierung passiert, wandert diese heilige Krankheit in die Literatur und wird dort wieder zurückverwandelt in das, was sie eigentlich mal war, nämlich Zeichen des Heiligen. Ja? Da wird dieser Epileptiker letztlich zu dem großen naiven Kind, dessen Anfälle eben etwas aufzeigen, nämlich dass die gesamte Welt mit ihrer sozialen Ordnung, die wir uns so aufbauen und in der wir uns sozusagen als normale Menschen bewegen, dass die letztlich eine Kulisse ist. Und die fällt sozusagen in diesen Augenblicken dieser klaren Anfälle in sich zusammen.
Er entwirft eine Figur, die sozusagen den Fall nach außen strahlt. Ja, und die Erfahrung des Falls in eine neue Form der Gelassenheit der Welt gegenüber ersetzt oder übersetzt. Moral spielt keine Rolle mehr oder Ethik oder Ansprüche oder umgekehrt auch starke Formen von extremer Gewalt werden sozusagen ausgekontert durch diese Erfahrung des Gefallenseins, eine Art neuer Demut vielleicht, die einzieht, die gleichzeitig aber immer dieses Ekstatische braucht, damit die Figur tatsächlich ausstrahlt. Also Ekstasis heißt ja aus sich herausgehen. Es muss immer dieser Schein nach außen da sein. Und ich finde den Verweis auf Kraft Ebing ganz, ganz gut, weil man wirklich sieht, wie die Medizin dann einschreitet.
Ich habe mich schon an diesem Punkt gesehen, schon keine Ahnung wie oft.
Ja, es wird nochmal ein bisschen intensiver, wenn dann eine Kante vorne steht.
Alter, hört's mir auf. Hört's mir auf, Leute, mein Herz.
Bleiben wir noch für eine ganz kurze Weile im Bereich der Pathologie oder der vermeintlichen Pathologie. Ebenfalls ungefähr zur gleichen Zeit wie Lewis Carroll und wie Dostojewski macht sich auf der anderen Seite der Welt in Amerika ein weiterer Autor Gedanken über einen bestimmten pathologischen Impuls, der ebenfalls mit dem Fallen zu tun hat. Er nennt diesen Impuls Imp of the Perverse, perverser Impuls, und hat dazu einen recht kurzen, recht unbekannten Text geschrieben. Es handelt sich um Edgar Allan Poe. Um das, was er perversen Impuls nennt, genauer zu kennzeichnen, verwendet er ein bestimmtes prototypisches Beispiel oder eine bestimmte prototypische Szene, die diesen perversen Impuls besonders gut versinnbildlichen kann in seinen Augen. Ich lese diese Passage ganz kurz vor.
Und kann ich ohnmächtig werden?
Wir stehen am Rande eines Abgrunds. Wir spähen hinab. Uns wird übel und schwindelig. Unser erster Impuls ist, vor der Gefahr zurückzuweichen. Unerklärlicherweise bleiben wir. Nach und nach versinken unsere Übelkeit, unser Schwindel und Entsetzen in einem Nebel unnennbarer Gefühle. Allmählich, ganz allmählich nimmt diese Nebelwolke Formen an, so wie sich in dem Märchen aus Tausend und einer Nacht aus dem der Flasche entsteigenden Dampf der Djinn formte. Aber aus dieser unserer Wolke am Rande des Abgrunds erwächst fühlbar eine Form weit schrecklicher als irgendein böser Geist oder Märchendämon. Und doch ist es nichts als ein Gedanke, wenngleich ein fürchterlicher und einer, der uns das Mark in den Knochen gefrieren lässt in grausigen Entzücken. Es ist nur die Vorstellung, was wir wohl bei einem fliegenden Sturz von solcher Höhe empfinden würden. Und dieser Sturz, diese taumelnde Vernichtung, die uns das unheimlichste und widerlichste Bild aller unheimlichen und widerlichen Bilder von Tod und Qual vor Augen stellt, gerade diese Vernichtung reizt uns. Und weil unsere Vernunft uns heftig vom Rande des Absturzes zurückruft, gerade darum nähern wir uns ihm mehr und mehr. Kein leidenschaftliches Gefühl in der Natur ist so teuflisch ungeduldig wie das desjenigen, der schaudernd am Rande des Abgrunds steht und daran denkt, sich hinabzustürzen. Wir mögen über dieses Handeln nachsinnen, so viel wir wollen, wir werden es doch nur dem Geist der Verkehrtheit, dem perversen Impuls zuschreiben können. Wir handeln nur so, weil wir fühlen, wir sollten es nicht.
Vorne weg, bitte.
Fuck!
Seid ihr bereit?
Soweit also Poe über das, was er perversen Impuls nennt, also den Impuls, etwas zu tun, was mir ganz offensichtlich schaden wird und das mich doch unglaublich verführt, also eine Art paradoxe psychologische Situation. Was ich an dieser Passage, denn wir wollen uns ja in dieser Stunde langsam vorarbeiten zu einer Art glückhaften Fallen, sehr interessant finde, ist, dass hier eine Art Umkodierung geschieht. Also das, was eigentlich angstbesetzt ist, nämlich das Fallen, das Stürzen, das Hinabstürzen, der Kontrollverlust, das wird hier mit Lust besetzt. Und zwar nicht so, dass an die Stelle der Angst die Lust tritt. Ich habe eigentlich Angst zu fallen, aber plötzlich verspüre ich eine Art Lust zu fallen und lasse ich mich eben fallen. Nein, es ist so, dass die Angst selber, der Schrecken selber, jetzt mit Lust besetzt wird. Und das ist genau diese Umkodierung, die anhand des Fallens geschieht und die das Fallen, das ja eigentlich ein Kontrollverlust bedeutet, für mich so verführerisch macht. Und insofern formuliert hier Poe eine Art Einverständnis mit dem Fallen. Und das ist die Voraussetzung, um das Fallen positiv zu deuten, dass man erstmal damit einverstanden ist, dass das Fallen gerade nicht eine Störung ist, ein Kontrollverlust, sondern etwas, was ich durchaus wohlig herbeiführen will.
5, 4, 3, 2, 1, Quatschen!
Und diese Form der Umkodierung beginnt hier.
Nicht ab dafür, weg damit.
Und ich denke, dass eine gesamte Vergnügungsindustrie von hier aus ihre Arbeit aufgenommen hat. Also wenn wir diese Vergnügungsparks sehen, die ja überall aus dem Boden wachsen. All diese Apparaturen, diese gigantischen Maschinen, die dienen zu nichts anderem als dazu, dass wir uns fallen lassen können. Dass wir das Fallen lustvoll genießen können. Ob das jetzt Wasserrutschen sind, ob das Loopingbahnen sind, ob das Bungee-Jumping ist, wie auch immer. Also wir haben eine gigantische Vergnügungsindustrie, eine globale Vergnügungsindustrie, die sehr, sehr viel Geld mit der Lust von Menschen macht, sich fallen zu lassen und dadurch natürlich die Schwere des eigenen Körpers nicht mehr zu spüren oder zu genießen, dass der Körper plötzlich extremen Kräften ausgesetzt wird, die auf diesen Körper wirken, die normalerweise möglicherweise tödlich für uns enden würden, hier aber sozusagen aufgefangen werden durch die Apparatur, die uns fallen lässt, aber so, dass wir es überleben.
Was Poe hier auf seine Art unnachahmlich ja beschreibt mit Mord und Sturz und Schrecken, hat dann ja so ein Ekstatiktheoretiker wie Georges Bataille genannt, Kopf über ins Unmögliche. Und wollte damit sagen, dass es gleichzeitig auch einen Wunsch gibt, sich preiszugeben, ja, sich auszuliefern der Welt im besten Sinne und sich auch sich selbst auszuliefern in dem, was ich selbst nicht besetzen kann. Ja, also eine Welt, in der ich alles bestimmen würde und alles benennen würde, wäre eine komplett langweilige Welt. Und das Fallen zeigt uns ein bisschen, wie bei Lewis Carroll oder hier bei Poe, dass entweder die Besetzung oder meine Zugrifflichkeiten aufhören können. Und das Fallen ist natürlich gerade für die Literatur eine extreme Herausforderung geworden, weil das Fallen verspricht, dass ich so etwas wie einen Augenblick erlebe. Man könnte in das Fallen die Hoffnung setzen, ich würde in der Gegenwart ankommen. Und das ist natürlich das, was die Schrift am allerwenigsten kann. Ja, die Schrift ist immer vor oder hinter, dabei oder danach, aber nie vor Ort. Sie ist nie in dem Augenblick. Also Schriftsteller wie Rolf-Dieter Brinkmann haben nichts anderes versucht, als so schnell zu reden oder so schnell zu schreiben, wie die Surrealisten auch, um irgendwie an diesen obskuren Augenblick zu kommen, der uns verspricht, wir seien jetzt gerade hier an diesem Ort, in diesem Augenblick. Und ich glaube, da gibt es eine gewisse Versuchung zu hoffen, dass dieser Augenblick, dieser versprochene Augenblick mit mir selbst in eins fallen könnte. Also ich könnte sozusagen mich selber hineinfallen.
Absolute Grenzerfahrung. Total mindblowing.
Was das Fallen bei Poe oder bei Bataille ausmacht, ist, dass es tatsächlich von einer nicht rückkehrbaren Vorstellung getragen wird. Ja, das heißt, die Literatur versucht, etwas vorstellbar zu machen, was realiter ja nicht erlebbar ist. Trotzdem glaube ich, dass beide insofern miteinander kommunizieren, als erst die Literatur sich vorstellt, dass in einem solchen Fall eine besondere Erfahrung gemacht werden können müsste. Und was dann diese Realisierungen versuchen, ist zu sagen, okay, wenn die da sind, dann wollen wir sie auch ausprobieren. Und wir schaffen uns eine Technik, um eigentlich keine äußere, sondern eine innere Erfahrung realisieren zu können. Eine Erfahrung, dass ich sozusagen auf den Boden zurase. Dass ich vorher weiß, dass ich dann hochgezogen werde, ist klar. Aber diese Seile geben ja auch nach. Es gibt sozusagen immer auch da noch die Vorstellung, fast wie in der Schrift, ich könnte auf dem Boden aufkommen. Und dieser Augenblick wird da dann allerdings nur als ein Augenblick unter anderen Augenblicken gesehen. Danach habe ich bezahlt und ich gehe nach Hause und habe diese Erfahrung gemacht. Aber sie wird mein Leben nicht verändern. Am nächsten Tag werde ich in der Bank sitzen und wieder Geld über die Theke schieben.
Absolute Grenzerfahrung.
Diese Umkodierung muss ja auch erstmal geleistet werden, bevor sie dann durch das Kapital verwertet werden kann. Wovor ich warnen würde, wäre diese Trennung in eine hohe literarische Kunst des Fallens, à la Bataille, sozusagen eine unmögliche Ekstase, und eine niedere, banale, profane Form der Falllust, die dann von Leuten in Vergnügungsparks ausagiert wird. Ich glaube, diese Trennung funktioniert nicht so. Das ist letztlich dann doch dasselbe, was sich andere Formulierungsformen sucht. Und da würde ich jetzt gar nicht so hierarchisch werten. Das würde uns nicht weiterbringen, sondern wir müssen gerade die Gemeinsamkeiten suchen.
Ich habe auch versucht zu sagen, dass da sozusagen möglicherweise ein Impuls gleich ist. Dennoch glaube ich, sollte man sehen, dass so eine Figur wie Bataille, die aus dem Surrealismus kommt und sich da abspaltet, natürlich im Letzten möchte, dass durch solche Imaginationen des Fallens die innere Balance der inneren Welt sich verschiebt. Bei industriellen Verwertungen des Fallens hat man natürlich das Gefühl, das ist eine Kompensation für möglicherweise andere Frustrationen. Für Bataille ist es so, dass gerade das Alltagsleben oder das Arbeitsleben relativiert werden soll durch eine intensive Erfahrung, auch innere Erfahrung des Fallens, während die Industrie natürlich darauf setzt, gerade immer wieder entfremdete Arbeitssituationen zu neuen Besuchen von Fallveranstaltungen auszunutzen.
Noch ein Steig, bitte.
Dass das Fallen eigentlich mit unserer normalen Tätigkeit des Gehens und Stehens zu tun hat, ist ja etwas, was uns in unseren ersten zwei Sitzungen sehr wichtig gewesen ist. Und es gibt dafür auch eine gewisse Bestätigung seitens der physiologischen Forschung. Es gibt ja auch so etwas wie eine Sturzforschung. Man glaubt es ja nicht, wofür es alles Forschung gibt. Wir haben ja am Anfang gehört, dass Gehen und Fallen oder Stehen und Fallen normalerweise als Gegensätze konstruiert werden. Es gibt dazu eine Studie der Ohio State University von zwei Sturzforschern namens Manoj Srinivasan und Yang Wang. Die haben vor 2 Jahren erst eine gewisse Versuchsreihe durchgeführt. Aber letztlich, das ist die Kernthese, ist eigentlich jeder Schritt nichts anderes als ein kontrolliertes Fallen und dann wieder Aufrichten. Dieser Herr Srinivasan hat das dann in eine frappante Formel gepackt. Er hat nämlich gesagt, wir gehen nicht, wohin wir wollen, sondern in die Richtung, in die wir fallen. Im Übrigen hat die gleiche Studie vermerkt, dass in der Zeitdauer zwischen 1990 und 2017 sich die Gesamtzahl der tödlichen Stürze fast verdoppelt hat. Was zeigt, dass nichts so dringlich ist, wie die Kunst des Fallens einzuüben.
Am Vertikalseil, Orte der Zirkuskuppel, Nanya Laia.
Die Untersuchung, die du angeführt hast, würde natürlich auch einen anderen Umstand erklären, wenn tatsächlich im Fallen immer auch eine Sucht steckt. Ja, also wenn in jedem Fallen irgendwo auch eine Fallsucht steckt und das Gehen nichts anderes wäre als ein permanent ausbalanciertes Fallen, würde das auch erklären, warum die Euphorien des Wanderns in den letzten Jahren und Jahrzehnten so unfassbar in Mode gekommen sind. Man würde sozusagen ein auf Endlosigkeit gestelltes, minimal dosiertes, homöopathisches Ekstaseprogramm durchführen. Ja, dass mir immer nachgeträufelt wird durch jeden Gang, den ich tue, weil ich sozusagen permanent falle und permanent den Rausch dieses Falls hochhole und mit ihm weitergehe, um neu zu fallen. Wenn wir da also so unterschiedliche Süchte im Spiel haben, ist es natürlich auch interessant, gerade wenn dann solche Figuren wie Wrestler oder Boxer eine Rolle spielen, dass der Vitus, der Schutzheilige der Epilepsie, auch der Patron der Tänzer und Artisten ist. Und Tänzer und Artisten, also Tanzen heißt ja nichts anderes, als das Stolpern zur Kunst zu machen. Ja? Und Artisten sind nichts anderes, als das Fallen sozusagen zugleich transparent zu machen und um den Aufschlag auf den Boden zu bringen. Ich führe Bewegungen aus, die das Fallen suggerieren und das Fallen permanent überwinden. Und wir brauchen offensichtlich Wrestler und Artisten, aber auch Spezialisten des Fallens, die uns helfen, den Sturz durchzuführen und doch den Boden zu vermeiden. Und das haben wir natürlich in einer ganzen Sparte bei Komikern.
Eins, zwei, einen Moment!
In der Artistik des Fallens, in der Artistik als Kunstform, gibt es wiederum tragische Varianten, aber auch komische Varianten. Also in Slapstick- und Cartoonfilmen beispielsweise wird so viel gefallen wie nirgends sonst. Vordergründig natürlich deswegen, weil Stolpern und Fallen immer Lachen erregt. Es gibt aber vielleicht auch noch tiefere Gründe, warum das Fallen da so eine große Rolle einnimmt. Wenn wir zum Beispiel Cartoon-Filme nehmen, wie Der Kojote und der Roadrunner, ja, um ein ganz banales Beispiel zu nehmen. Das ist völlig seriell. Das endet immer damit, dass am Ende der Kojote, der diesen unglaublich schnellen Roadrunner zu fassen bekommen will und essen will, am Ende irgendwo runterfällt. Und dann gibt es immer einen Augenblick, wo der Cartoon-Film stoppt. Das ist der Moment, wo der Fall beginnt. Dann darf er nochmal ein bisschen so in die Kamera winken und dann geht es abwärts in die tiefe Schlucht hinein. Und dann beginnt die nächste Szene, die mit genau dem gleichen Fall endet. Was wir hier in diesem Cartoon-Film haben, das haben wir genauso in frühen Slapstick-Filmen. Ein sehr, sehr schönes Beispiel und auch ein sehr prominentes Beispiel ist The Music Box, ein Kurzfilm von Laurel und Hardy, dem berühmten Komikerduo, hier eher bekannt als Dick und Doof.
That's the house up there, right on top of the stoop.
In diesem Film The Music Box spielen Laurel und Hardy Lieferanten. Die sollen ein Elektropiano in ein Haus bringen oder liefern, das von einer recht reichen Frau gekauft wurde. Bei diesem Lieferprozess entstehen gewisse Probleme dadurch, dass das Haus scheinbar nur über eine extrem steile und extrem schmale Treppe erreichbar ist. Über diese steile Treppe sollen also Laurel und Hardy dieses Klavier liefern. Und wie erwartet, geht das verlässlich immer wieder schief. Sie mühen sich also ab, dieses Klavier dann nach oben zu schleppen. Und immer wieder rutscht und fällt es diese steile Treppe hinunter. Mal zieht dieses Klavier die beiden mit, mal überfährt es sie einfach. Es wird also in immer wieder neuen Varianten durchgespielt, wie dieses Klavier hinunterfällt. Da gibt es auch immer eine musikalische Untermalung in Form einer Dissonanz.
Ja,
treffen auf ihren vergeblichen Versuchen, dieses Klavier nach oben zu transportieren, einen sehr reichen, feinen Herrn, der sich später als der Hausbesitzer herausstellen wird, der von diesem Kauf seiner Frau aber gar nichts wusste. Sie treffen auch einen Polizisten. Alle diese Figuren hindern sie daran, ihre Lieferung zum Erfolg zu führen und führen dazu, dass dieses Klavier immer weiter herunterrutscht. Irgendwann schaffen sie es aber doch, sind ganz oben. Dann kommt ein Mensch, der ihnen sagt, sie hätten dieses Klavier gar nicht hochschleppen müssen. Es würde auch eine Straße geben, die nach oben führt. Was machen Laurel und Hardy dann? Sie transportieren das Klavier unter Ächzen wieder hinunter und fahren dann die Straße hoch. All you had to do was to drive around that road to the top here. Das sind also, es ist eine Form von absurder Komik, die so etwas ist wie die komische Variante des Sisyphus-Mythos, ja. Sie gelangen dann aber irgendwann auf irgendwelchen Wegen in dieses Haus. Da endet aber diese komische Fallsucht nicht. Das Klavier fällt dann aus dem Fenster und es wird permanent weitergefallen. Sie beginnen dann auch bei ihrem Versuch, das Klavier im Wohnzimmer aufzustellen, damit dieses Haus langsam zu zerstören. Ja? Also dieses Haus, in das das Klavier gebracht werden soll, das zerfällt sozusagen auch selber langsam. Irgendwann kehrt dann der Hausbesitzer wieder, ist auch stinksauer, weil er dieses Klavier ja gar nicht bestellt hat, fängt an, das Klavier zu zerhacken. Dummerweise war aber in diesem Augenblick eine Platte in diesem elektrischen Piano versteckt, die anfängt zu spielen und sie spielt ein Medley patriotischer amerikanischer Lieder. Irgendwann kommt dieses Medley auch zur Nationalhymne, dann stehen alle kurz stramm und das ist der Augenblick, in dem Laurel und Hardy endlich verschwinden. Damit endet sozusagen der Film, der charakterisiert ist nicht nur durch diese serielle komische Fallen, sondern auch durch die Konfrontation einer Welt im Fall mit einer Ordnungsmacht, die einerseits versucht, immer diesen Fall und auch den Zusammenfall, den Zusammenbruch der Ordnung und des Hauses aufzuhalten, aber letztlich nur dafür sorgt, dass sich dieser Fall beschleunigt. Also in dieser Konfrontation von Ordnung, ja, von Stehen, ja, dieses Salutieren, dieses Strammstehen vor der Nationalhymne und Chaos, gleich Zusammenfall jeder Ordnung, gewinnt am Ende, und das ist sehr, sehr typisch für Slapstick-Filme und auch für Cartoon-Filme, immer das Chaos und das Fallen. Und am Ende wird jede Form der Ordnungsmacht hineingezogen in diesen Fall, in diesen Zusammenbruch von allem, in einer Eskalationsspirale, die sich immer weiter dreht, wie sich diese Platte patriotischer Lieder immer weiter dreht. Und was wir daran genießen, ist eigentlich dieser Triumph des Fallens, dieser Triumph des Zusammenbruchs.
Ein absolut fantastischer Film, zu dem ich nur nachtragen kann, dass ich einmal dieses permanente Fortfallen des Klaviers kaum ertragen habe, dass es einen berühmten Klavierzerstörer gibt namens Franco Evangelisti, der seine Freude an dem Film gehabt haben muss, und dass hier eine Mechanik einsetzt, die in komischen Filmen oft auftaucht, dass wir eine Treppe haben als Rutsche aufwärts und abwärts und dass sozusagen in der Treppe Rutsche und Rolltreppe eins werden. Also es gibt auch Chaplin-Filme, in denen Chaplin immer wieder dieselbe Treppe herunterfällt, oder Keaton, der eine Rolltreppe immer wieder herauf und herunterfällt. Und die Rolltreppe ist ja etwas, was sozusagen in so einem endlosen Kreislauf immer wieder alles von oben nach unten bringt und alles von unten nach oben. Und da habe ich irgendwie gleichzeitig natürlich gesehen, dass die Treppe immer auch sozusagen die Treppe in den Himmel ist. Also es wird immer versucht, in den Himmel zu kommen. Dieser Ikarus spielt auch hier eine Rolle und immer wieder kommt der luziferische Absturz in die Hölle, die aber in diesem Fall dann auch durch das Alltagsleben und durch diese Doppelfigur von diesem dicken und diesem dünnen Menschen so herausgenommen wird, dass man zwar die Katastrophe spürt, aber Himmel und Hölle doch herausgenommen sind. Also man hat irgendwie eine untragische Tragik, die Elevation und Höllensturz ersetzt durch Differenz und Wiederholung, durch ein immer wieder Auflaufen und immer wieder anders hinunterfallen.
Well, when are you two numbskulls going to take this thing out of the way? What's it to you? I should like to pass.
Why don't you walk around?
What, walk around? Me, Professor Theodore von Schwarzenhofer, M.D.A.D.D.S., F.L.D., F.F.F.N.F., should walk around? Get that thing out of my way! Get it out of my way! Come on, get it out of the way! Out of the way!
Und diese Treppe symbolisiert natürlich auch eine Art soziale Ordnung. Also es ist kein Zufall, dass die das hochschleppen müssen und dass diese reiche Villa oben liegt. Ne? Und auch diese Figuren, die ihnen entgegenkommen, die kommen immer von oben. Dieser reiche Mann kommt von oben, dem schlagen sie dann aber irgendwann diesen Hut ab. Und der Hut fällt dann auch nach unten. Und das Klavier folgt dann, aber zuerst fällt dieser Hut des reichen Mannes nach unten. Dann kommt es zu einer dick und doof typischen Prügelei. Aber auf jeden Fall ist eindeutig hier auch so etwas impliziert wie ein gesellschaftlicher Umsturz. Das wird eigentlich relativ eindeutig. Und das ist auch relativ ungewöhnlich für so einen erfolgreichen Film zu der Zeit. Das macht ihn eigentlich nur noch wertvoller.
Auch ich habe einen Stummfilm mitgebracht. Einen Stummfilm von Buster Keaton, Steamboat Bill Jr. von 1928, den man sich unbedingt ansehen sollte. Eine Granate, in der konkurrierende Dampfbootbesitzer miteinander einen Fight austragen über die Kinder, über die Tochter und den schmächtigen, großstadtverwöhnten Sohn Buster Keaton, der wie immer überall die Arschkarte zieht. Und da interessiert mich eigentlich nur eine unfassbar kurze Sequenz. Buster, von seinem Vater auf das marode Boot geschickt, taucht auf in einer Kapitänsuniform. Er sieht aus wie Zeus oder Poseidon, hat eine kleine Gerte unter dem Arm, um vor dem gegnerischen Vater mitsamt der begehrten Tochter gut dazustehen. Ohne zu merken, tritt er in ein Seil, das wie die Sündenschlange selber geringelt auf dem Boden liegt, und schon taucht ein Maat auf um die Ecke, zieht an diesem Seil, und nun geschieht ein typischer Buster Keaton-Fall. Buster Keaton, muss man wissen, wurde von den Komikern seiner Zeit als der König der Stürze gesehen. Harold Lloyd etwa hat gesagt, keiner konnte so gut fallen wie Buster, weil er schon als Kind in komödiantischen Aufführungen von seinem Vater quer über die Bühne geworfen wurde. Und man merkte, das Publikum lachte, umso häufiger wurde er geworfen. Der große Entfesselungskünstler Houdini hat das einmal gesehen und sagte, das ist ja wirklich Buster, und Buster ist das, was zerbricht. Und daher kommt der Name Buster Keaton. Und natürlich zerbricht Buster so wenig, wie Houdini jemals ordentlich wirklich gefesselt werden konnte. Also die Frage, wie entkommen, ist das große Problem. Das heißt für unseren Fall, das Seil wird angezogen und dieser General des Schiffs fliegt in die Luft. Und er fliegt natürlich nicht aufs Gesicht, wie man befürchten müsste, sondern es passiert etwas anderes. Ich habe versucht, diese gefühlten drei Millisekunden zu beschreiben. Das kann ich nicht erzählen. Ich lese das mal vor, man wird es nicht verstehen. Das rechte Bein wird durch das Tau nach hinten gezogen. Der Körper, nur noch auf einem Bein stehend, kippt in die waagerechte nach vorne und gleich weiter. Buster reagiert mit einem eingesprungenen Handstand, aber die Arme geben gleich nach, leiten jedoch die Schwerkraft geschickt am Kopf vorbei und über die eingebuckelte rechte Schulter mit einer ersten Viertelschraubedrehung Richtung Boden. Auf dem nun katzenhaft gekrümmten Rücken dreht Buster den Körper um eine weitere Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. Der Körper befindet sich jetzt also in Gegenrichtung zum Ausgangszustand, nutzt den Schwung der Abwärtsbewegung und lässt den Körper mit einer scherenhaften Bewegung der Beine wieder den Weg aufwärts antreten in einer Art sekundenhaften Halsstand. Nun werden die Beine an der Hüfte eingeklappt wie bei einem Taschenmesser und mit einer unfassbaren weiteren Schraube über die nun linke Schulter abermals hochgedrückt und, vierte Schraube, nach vorne gedreht. Jetzt richtet sich in der abschließenden Abwärtsbewegung der Oberkörper auf, der Leib fällt aufs Gesäß, die abgeklappten, festgestellten Beine sind nach vorne gerichtet, so als säße er am Lenkrad eines jener klapprigen Automobile, von denen und in denen ihm andernorts Ungemach droht. Fertig. Wie schwer die Sprache sich tut, einen unfassbar kurzen Unfall zu beschreiben, sieht man daran, dass man, wenn man nur diese Beschreibung gehört hätte, überhaupt nicht verstanden hätte, worum es hier geht. Aber die Frage, was passiert hier eigentlich, ist die artistische Frage, wie bringe ich den Fall um den Aufschlag? Und das bedeutet für Buster vor allem, ihn an den beiden schwierigsten Punkten des Körpers vorbei zu jonglieren. Das ist die Wirbelsäule und der Kopf. Die Wirbelsäule ist quasi die Stange, an der Buster tanzt und um die herum er nun immer die Schwerkraft ableitet. Der Surrealist und Dissident Michel Liris hat 10 Jahre später in Spanien einen Stierkampf gesehen und danach einen wunderbaren Essay über den Stierkampf geschrieben. Und sein Fazit ist, eigentlich würde man erwarten, dass dieses mächtige, schwere Ungetüm des Stiers durch den Degen des Torero erledigt wird. Und Liris sagt vollkommen zu Recht, das wäre eine einfache Schlechterei. Wir haben also einen Torero, der wie ein General aussieht und einen Stier als Urgewalt. Der Witz daran besteht, die massive Gewalt, die auf ihn zukommt, durch eine vollkommen dämliche, linkische, an der Hüfte eingeknickte Bewegung an sich vorbei laufen zu lassen. Dadurch zum einen den Stier zu erschöpfen und die massive Kraft dieses Aufpralls zu vermeiden. Liris vergleicht übrigens diese Aktion des Toreros, die ich natürlich mit Buster Keaton verbinde, diese Form der Deeskalation des Falls mit Baudelaire, mit Icarus, mit dem Satan Miltons und einem verführten Engel. Also unser ganzes Personal taucht in dieser kleinen Szene wieder auf. Für mich heißt es, das, was Buster hier versucht, durch diese Auf- und Abbewegung, ist nichts anderes als der Versuch, die Schwerkraft zu erschöpfen. Wenn es mir möglich ist, die Schwerkraft nach und nach aus dem Spiel zu nehmen, sie sozusagen in einer eleganten Bewegung und in einer eleganten linkischen Bewegung permanent an meinen gefährlichen Punkten entlanglaufen zu lassen, aber ihre Kraft zu nutzen, um nach und nach immer wieder aufzusteigen und mit immer weniger Kraft wieder abzusteigen, dass sie irgendwann gewissermaßen erlöschen muss. Und deswegen sitzt er am Ende dann sozusagen auf dem Hosenboden wie in einem Automobil, mit dem man dann gleich sozusagen das Weite suchen kann. Die Flucht ist geschafft. Gleichzeitig durch dieses dämliche Seil, wenn es denn da läge wie die Schlange aus dem Paradiese, hat man hier auf der einen Seite den Sündenfall und auf der anderen Seite den Versuch, durch einen zweiten Fall den Sündenfall rückgängig zu machen, quasi wie bei Kleist, durch die Hinterpforte wieder ins Paradies einzutreten oder wie Adorno das so geliebt hat, diese Formel zu bedienen des Trosas Iasetai, also dass der Speer, der die Wunde schlug, die Wunde auch heilen wird. Wir haben hier quasi die negative Dialektik in 3 Millisekunden nacherzählt. Ich glaube, kürzer wird es nicht gehen. Nun gibt es allerdings noch eine letzte Technik, den Aufprall zu vermeiden, die allerdings noch viel schwieriger ist als die, von denen wir bisher gehört haben. Und sie findet sich skizziert in einem Roman von Douglas Adams, der heißt Das Leben, das Universum und der ganze Rest. Und sie soll unseren Gang durch die Wortfelder, Geschichten, Topografien und Szenerien des Fallens beschließen. Ich lese das jetzt einmal vor. Es ist eine Kunst, sagte er, oder vielmehr ein Trick zu fliegen. Der Trick besteht darin, dass man lernt, wie man sich auf den Boden schmeißt, aber daneben. Such dir einen schönen Tag auf und probier's. Der erste Teil ist ganz leicht. Er erfordert nichts weiter als schlicht die Fähigkeit, sich mit dem ganzen Gewicht nach vorn zu werfen und den festen Willen, sich nichts daraus zu machen, dass es wehtut. Das heißt, es wird wehtun, wenn es einem nicht gelingt, den Boden zu verfehlen. Den meisten Leuten gelingt es nicht, ihn zu verfehlen, und wenn sie es dann erst recht versuchen, besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass es ihnen mit ziemlicher Wucht nicht gelingt, ihn zu verfehlen. Zweifellos ist es dieser zweite Teil, nämlich das Verfehlen, der Schwierigkeiten bereitet. Das eine Problem ist, dass man den Boden zufällig verfehlen muss. Es hat keinen Zweck, sich bewusst vorzunehmen, den Boden zu verfehlen, denn das schafft man nicht. Man muss sich plötzlich von irgendetwas ablenken lassen, wenn man auf halbem Wege ist, sodass man nicht mehr über das Fallen nachdenkt oder über den Boden oder darüber, wie weh es tun wird, wenn es einem nicht gelingt, ihn zu verfehlen. Es ist bekanntlich äußerst schwierig, die Aufmerksamkeit während des Sekundenbruchteils, den man zur Verfügung hat, von diesen 3 Dingen abzulenken. Daher das Scheitern der meisten Leute und schließlich ihre Ernüchterung über diesen so anregenden und ausgefallenen Sport. Wenn man jedoch das große Glück hat, im entscheidenden Augenblick ganz kurz abgelenkt zu werden, sagen wir mal durch ein prachtvolles Paar Beine oder durch eine Bombe, die in der Nähe explodiert oder dadurch, dass man plötzlich auf einem nahegelegenen Ast eine äußerst seltene Käferart krabbeln sieht, dann wird man zu seiner Verwunderung den Boden total verfehlen und nur wenige Zentimeter über ihm in einer Weise schweben bleiben, die vielleicht ein ganz klein bisschen dämlich werden könnte. Das ist der Moment höchster und heikelster Konzentration. Lass dich treiben und schwebe, schwebe und lass dich treiben. Unterlasse alles Nachdenken darüber, wie schwer du eigentlich bist und lass dich einfach etwas höher tragen. Hör nicht darauf, was in dem Moment die Leute zu dir sagen, denn höchstwahrscheinlich sagen sie nichts Hilfreiches. Höchstwahrscheinlich sagen sie irgendetwas Ähnliches wie, du großer Gott, du kannst doch unmöglich fliegen. Es ist ungeheuer wichtig, ihnen keinen Glauben zu schenken oder aber sie haben augenblicklich recht. Lass dich höher und höher tragen. Versuche ein paar Sturzflüge, ganz vorsichtig zuerst, dann schwebe über die Baumkronen hinweg und atme gleichmäßig. Winke niemandem zu. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, wird man entdecken, dass der Augenblick der Ablenkung rasch immer leichter zu erreichen ist. Dann wird man alles lernen, was man zur Kontrolle des Fluges, der Geschwindigkeit, der Manövrierfähigkeit braucht. Und der Trick besteht normalerweise darin, dass man nicht zu heftig darüber nachdenkt, was man machen will, sondern dass man es einfach geschehen lässt, als geschehe es sowieso.
Fallen, Teil 3. Fallen artistisch. Spoken Essay mit Rainer Niehoff und Sven Rücker. Ton und Technik Burkhard Pitzalandek und Claudia Peike. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Michael Lissek.
Well, are you two numbskulls going to take this thing out of the way?
Produktion Südwestrundfunk 2021.
Absolute Grenzerfahrung. Total mindblowing. Fuck!